Und mir persönlich geht es immer noch so, und ich denke vielen von uns und euch, dass ich immer noch entsetzt und schockiert bin über diesen Krieg. Auch klar sagen muss, dass dieser Krieg in keiner Weise zu rechtfertigen ist. Es ist ein Angriffskrieg, es ist ein klarer und eklatanter Bruch des Völkerrechts, wie eigentlich aber auch in den meisten Stellungnahmen der Antikriegsbewegung ja relativ deutlich auch zum Ausdruck kam. Ich glaube, der Krieg ist auch Anlass für ein Stück weit für Selbstkritik bei uns selber und bei mir ganz persönlich. Ich bin überhaupt nicht davon ausgegangen, dass Russland diesen Angriff durchführen wird. Da lag ich völlig falsch, auch wenn wir da sicherlich nicht die Einzigen waren und das auch durchaus zum Beispiel die deutschen Geheimdienste nicht kommen sehen hatten etc. Ich würde aber schon sagen, dass wir gleichzeitig richtig lagen in unseren jahrzehntelangen Warnungen, dass die ja stark expansive NATO-Ausdehnungspolitik Richtung Osten schwere Konflikte nach sich ziehen wird und dass sich diese Warnungen, die wir wirklich seit langem eigentlich ja geäußert hatten, nun leider bestätigt haben und dass auch das eine Wahrheit ist, die nicht unter den Tisch fallen darf, es aber gerade leider häufig tut. Nochmal, das entschuldigt keinsterweise, glaube ich, den russischen Angriff, aber den zum Teil gerade auch in linken Kreisen hörbaren Vorwurf, eine Thematisierung der Rolle der NATO zum Beispiel an den Konflikt etc. würde von der russischen Verantwortung an dem Krieg ablenken, halte ich persönlich für falsch. Ich halte es persönlich auch für völlig bizarr, wenn es auf sogenannten Friedensdemos manchmal NATO-Flaggen geschwenkt werden und Waffenlieferungen gefordert werden. Ich glaube, allein deswegen ist es für uns wichtig, dass wir uns mit der Rolle der NATO beschäftigen. Wir leben mal hier in Deutschland und Deutschland ist Teil der EU und der NATO. Allein deswegen ist es wichtig, sich zu vergegenwärtigen, was hier passiert. Und ich glaube auch, dass es von zentraler Bedeutung ist, dass wir verstehen, wie es zu dieser Katastrophe kommen konnte, weil nur ein Verständnis für den Weg in diese Katastrophe, glaube ich, auch ein Verständnis eben dafür, wie ein Weg auch wieder rausführen kann. Für einige längere Vorbemerkungen zu dem, was ich nacheinander machen möchte, tatsächlich im ersten Teil den Weg in den Krieg ein bisschen beschreiben, dann in dem zweiten die, wie ich finde, überaus problematischen westlichen Reaktionen auf den russischen Angriff, im dritten Teil russische Forderungen an die NATO und abschließend das, was augenblicklich als Zeitenwende ein Stück weit in Deutschland sich abspielt. Zum ersten Teil, der Weg in den Krieg, das ist relativ bekannt sicherlich. Wenn man zurückgeht in die 1990er Jahre, ist eigentlich die Kernauseinandersetzung immer noch, dreht sich ein Stück weit um die Frage, was wurde seinerzeit der Sowjetunion und Michail Gorbatschow versprochen, angeboten, zugesagt im Austausch für die NATO-Mitgliedschaft des wiedervereinigten Deutschlands. Das mache ich relativ knapp. 2017 sind nochmal ein ganzer Schwung von damaligen Dokumenten veröffentlicht worden, die eigentlich aus meiner Sicht völlig eindeutig belegen, dass es eine klare Zusage gab von wirklich nahezu jedem damaligen westlichen Staats- und Regierungschef, dass es keine NATO-Osterweiterung geben werde. Die NATO zieht sich jetzt eben darauf zurück, dass es eine solche Aussage nie schriftlich gegeben hätte und auch nicht juristisch verpflichtend. Das ist richtig, aber dadurch, dass die Aussagen getätigt worden sind in der Geheimdiplomatie etc. pp., ist es genauso richtig, dass die Sowjetunion und später Russland eigentlich allen Grund hatte und hat, darauf zu pochen, dass es diese Zusagen tatsächlich gab. Zuletzt ist nochmal rausgekommen am 18. Februar eine Aktennotiz von dem damaligen deutschen Spitzendiplomaten Jürgen Schrobrock, die relativ deutlich dann sagt, dass in den 2+4-Verhandlungen eindeutig zugesagt worden sei, dass es keine NATO-Erweiterung über die Elbe hinaus geben werde und damit auch eine NATO-Mitgliedschaft zum Beispiel von Polen nicht zur Debatte stand. Also diese Zusagen hat es zweifelsfrei gegeben und es ist für mich schon nachvollziehbar, dass sich Russland durch das, was dann kam, das als einen klaren Bruch dieser Versprechen empfand. Auch das ist relativ bekannt, deswegen mache ich es relativ schnell. 1994 ein erstes NATO-Heranführungsprogramm für vor allem die osteuropäischen Länder an die NATO. 1999 der NATO-Angriffskrieg gegen Jugoslawien, ein eklatanter Bruch des Völkerrechts ebenfalls, weil ohne Mandat des Sicherheitsrates. 1999 dann eben die erste NATO-Osterweiterung um die Tschechische Republik, Polen und Ungarn und damit schon der Bruch des Anfang der 90er gegebenen Versprechens. 2003 dann der NATO-Krieg, 2001 der NATO-Krieg in Afghanistan, 2003 der Irak-Krieg, zwar kein NATO-Krieg, aber unter substanzieller Beteiligung vor allem der NATO-Staaten, USA und Großbritannien. 2004 dann die zweite NATO-Osterweiterung, unter anderem um die baltischen Staaten, ein Schritt, der von Russland immer zuvor als rote Linie bezeichnet wurde, die unter keinen Umständen zu überschreiten sein sollte vom Westen, ansonsten würde es schwere Konflikte nach sich ziehen. Und 2008 dann die Zusage der NATO, die Ukraine und Georgien in den sogenannten Membership Action Plan aufzunehmen, also eine Vorstufe zur NATO-Mitgliedschaft. 2009 dann eine dritte NATO-Erweiterungsrunde um Kroatien und Albanien. 2010 der Beschluss zum Aufbau einer NATO-Raketenabwehr, die sich recht eindeutig gegen Russland richtet und auch offensive Potenziale hat. 2011 dann der NATO-Krieg gegen Libyen. Auf der anderen Seite blieb es dann eben nicht ohne Reaktion in Russland. Einige werden sich zurückerinnern, 2001 hielt Wladimir Putin noch eine absolut gefeierte Rede im Bundestag, als er damals nochmal beschwor, dass es doch darum gehen müsse, eine gemeinsame europäische Sicherheitsarchitektur unter Einschluss aller Staaten aufzubauen, freundschaftliche Beziehungen etc. pp. Und über die Jahre hat sich aber dann die russische Position grundlegend verändert, vor allem dann eben durch die zweite NATO-Osterweiterung um die baltischen Staaten, was dann für die Öffentlichkeit das erste Mal richtig sichtbar wurde 2007, als Wladimir Putin eine sehr, sehr kritische oder eine scharf kritische Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz hielt. Im Jahr 2008 dann ein erster Höhepunkt in den sich immer konflikthafter entwickelten Beziehungen, nämlich der sogenannte Georgienkrieg. Georgien greift die abtrünnige Provinz Südossetien an und Russland entscheidet sich mit massiver militärischer Macht und mit massivem militärischen Einsatz diesen Angriff ja zurückzuschlagen und den Status quo der abtrünnigen Provinz wiederherzustellen, was auch im Kontext eben einer möglichen NATO-Mitgliedschaft Georgiens zu werten ist. Und damit hat Russland eigentlich relativ deutlich damals schon signalisiert, dass es nicht mehr bereit ist, weitere Erweiterungen der NATO hinzunehmen. Hat aber gleichzeitig, finde ich, was Richtiges damals versucht, nämlich einen euroatlantischen Sicherheitsvertrag dem Westen vorgeschlagen. Also genau das, was eigentlich mal unter dem Begriff der gemeinsamen Sicherheitsarchitektur oder des gemeinsamen Hauses Europas verstanden wurde, nämlich eine neue Sicherheitsarchitektur unter Einschluss Russlands in Europa. Das wurde abgelehnt und Russland beantwortete diese Ablehnung dieses Vorschlags dann mit der Gründung der Eurasischen Wirtschaftsunion, wie sie sich jetzt nennt. Das ist ein Bündnis Russlands, Weißrusslands und Kasachstans. Und um diesen Zeitraum spitzten sich dann allmählich auch die Konflikte um die Ukraine immer weiter zu. Ukraine, da reicht ein Blick auf die Karte hier, ist relativ klar, in zwei sich immer kontroverser und konflikthafter gegenüberstehenden Akteuren oder Blöcken ist die Ukraine natürlich allein von ihrer geografischen Lage ein absolut neuralgischer Staat. In der amerikanischen Geopolitik wurde das ganz offen verhandelt, dass wenn es gelinge, die Ukraine in den westlichen Block zu integrieren, das eine fundamentale Schwächung Russlands darstellen würde. In der russischen geopolitischen Literatur wurde es genauso und umgekehrt diskutiert. Wenn wir über die Ukraine selber dann sprechen, sprechen wir über ein Land, in dem 50% der Menschen im Alltag Russisch sprechen. Die Konflikte nahmen eigentlich schon spätestens 2004 Fahrt auf, als in Wahlen der tendenziell eher pro-russische Viktor Janukowitsch zum Sieger erklärt wurde. Die Wahlen wurden angefochten. Es wurde kritisiert, dass es zu Wahlfälschung gekommen sei. Es gab dann Massenproteste, die sogenannte Orangene Revolution. Janukowitsch tritt ab und es kommt der pro-westliche Viktor Juschenko an die Macht. Russland reagiert darauf unter anderem über die Abtrennung von Gaslieferungen 2006 und 2009, indem es dann Druck auf die Ukraine ausübt. Das hat sicherlich einen Beitrag geleistet, aber auch eine ziemliche Misswirtschaft der Juschenko-Regierung führte dann dazu, dass im Jahr 2010 in Wahlen, die von der OSZE als frei und fair bezeichnet wurden, dann erneut Viktor Janukowitsch die Wahl gewinnt und Präsident wird. Parallel zu dieser Entwicklung wird ein Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Ukraine immer weiter konkretisiert. Und dieses Assoziierungsabkommen hatte eine absolute Schlüsselrolle für die gesamte Konfliktdynamik. Deutschland war federführend bei der Ausformulierung dieses Abkommens, weil dieses Assoziierungsabkommens faktisch, wenn es unterschrieben wird, eine Integration der Ukraine in den europäischen, in den EU-Binnenmarkt bedeuten würde, unter anderem auch in die EU-Militärstrukturen etc. Und gleichzeitig hätte diese Integration in den EU-Binnenmarkt es auch verhindert, dass die Ukraine sich dieser Eurasischen Wirtschaftsunion anschließen könnte. Das heißt, dieses Assoziationsabkommen war eine Frage von überaus großer geopolitischer Tragweite, nämlich ob die Ukraine neutral bleibt, sich dem westlichen Block anschließt oder gegebenenfalls zumindest perspektivisch auch sich Russland anschließen könnte. Insofern war es natürlich von allergrößter Bedeutung, dass sich Janukowitsch dann im November 2013 entschlossen hatte, dieses Assoziierungsabkommen mit der EU nicht zu unterzeichnen. Das führte unmittelbar zu den sogenannten dann Maidan-Protesten. Zu diesen Protesten muss man sagen, dass es eine ganze Reihe von völlig nachvollziehbaren Interessen und Beweggründen vieler Menschen gab, da auf die Straße zu gehen, gegen korrupte Eliten etc. Aber man muss eben sagen, dass diese Proteste sehr, sehr schnell von einem Dreierbündnis aus anfangs Timoschenko, dann Jasenjuk, also Pro-US-Akteuren, Wladimir Klitschko und seiner UDA-Partei, die von der Konrad-Adenauer-Stiftung aufgebaut worden sind und ein deutscher Klient irgendwie gelten, und faschistischen Akteuren wurden diese Proteste übernommen, gesteuert, und es führte schlussendlich 2014 zu einem gewaltsamen Putsch. Janukowitsch wurde unter Gewaltandrohung aus dem Land gejagt. Es kommt zur Bildung einer Übergangsregierung, die illegal war. Illegal deswegen, weil das erforderliche Quorum im ukrainischen Parlament, das erforderlich gewesen wäre, nicht erreicht wurde. Trotzdem kündigt diese Übergangsregierung unmittelbar an, es strebe eine NATO-Aufnahme an, den unkündbaren Pachtvertrag für die russische Schwarzmeerflotte auf der Krim abzukündigen und schafft Russisch als zweite Amtssprache ab, was unmittelbar dann zu Aufständen in der Ostukraine führte, die aus meiner Warte zumindest am Anfang auch tatsächlich ohne allzu große tatkräftige Unterstützung von Russland selber stattfanden. Auf diese Aufstände reagierte dann die Übergangsregierung überaus hart mit massivem Gewalteinsatz. Russland reagierte dann wiederum seinerseits mit harten Bandagen, indem es das Referendum auf der Krim absicherte und die Krim ja dann einverleibte. Und auch dann sich die Stärkung prorussischer Kräfte in der Ostukraine auf die Fahnen schrieb. Es folgte ein Bürgerkrieg, der schlussendlich im Abkommen von Minsk im Jahr 2015, muss man sagen, eher ein brüchiges und vorläufiges Ende fand. Das Abkommen wurde ausverhandelt und unterschrieben von den Präsidenten Deutschlands, Frankreichs, Russlands und der Ukraine. Sein Waffenstillstand vor, ein Rückzug von schwerer Artillerie, vor allem aber ein Autonomiestatus und Wahlen für die sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Lugansk. Dieses Abkommen von Minsk wurde dann über eine UN-Resolution, erhielt es auch völkerrechtlichen Status, wurde aber, das muss man so deutlich sagen, von der ukrainischen Regierung faktisch nie akzeptiert, nicht ansatzweise umgesetzt. Es gab nie auch nur ansatzweise in Bereitschaft, diesen Autonomiestatus auch verfassungsrechtlich zu verankern, geschweige denn Wahlen durchzuführen oder Ähnliches. Und in der Folgezeit, während dieses Abkommen sozusagen nicht unterzeichnet wurde, wurde die ukrainische Armee massiv aufgerüstet. Hauptlieferant waren die USA zwischen 2014 und 2020 mit rund 2,5 Milliarden Dollar Waffenlieferungen. Aber auch Frankreich zum Beispiel mit 1,6 Milliarden war da relativ stark dabei. Und es fand gleichzeitig eine Ausbildung fanden Ausbilder, vor allem der USA, teilweise Großbritanniens, mindestens 500, die ukrainische Soldaten ausbildeten. Dann einen Sprung nach vorne macht, relativ weit und viel berichtet wurden in den deutschen Medien, wurde der russische Truppenaufmarsch im April 2021. Was nicht berichtet wurde, war, dass dem ein, ja doch, glaube ich, recht folgenschweres Dekret der russischen Regierung vorausging, das Dekret Nummer 117 vom 24. März 2021. In diesem Dekret wird angekündigt, dass die die Besetzung der Krim und des Donbass zu beenden sei und dass ein Aktionsplan auszuarbeiten sei für die Rückeroberung dieser Gebiete. Und in diesem Zusammenhang, muss ich sagen, unterlag ich einer ziemlich weitgehenden Fehleinschätzung, nämlich aus meiner Warte hatte ich den russischen Truppenaufmarsch im April und dann später so interpretiert, dass es als Abschreckung fungieren sollte, um der Ukraine zu signalisieren, dass ein versuchter Angriff auf die Volksrepubliken Donetsk und Lugansk oder gar auf die Krim mit massiver militärischer Gewalt beantwortet würde. Jetzt wissen wir alle, dass ich da falsch lag und dass die russischen Kriegspläne durchaus weit darüber hinausgingen dann. Es kommt zum russischen Angriff am 24. Februar mit verschiedenen Begründungen, zu denen ich wenigstens kurz was sagen möchte. Erste Begründung, im Osten der Ukraine haben Völkermord stattgefunden. Was richtig ist, ist, dass auf Seiten der Volksrepubliken im Bürgerkrieg, und der war auch nach dem Abschluss des Minsker Abkommens auch nicht beendet, seit 2014 nach russischen Angaben aber etwa 9000 Zivilistinnen und Zivilisten getötet worden sind. Das ist eine schlimme und auch eine hohe Zahl. Hier kann man auch davon sprechen, dass die russischsprachige Bevölkerung dort unterdrückt wurde. Aber ich glaube, dass der Völkerrechts, dass der Begriff des Völkermords hier nicht trägt und auch der Verweis der russischen Regierung, man tue hier nichts anderes als das, was die NATO 1999 bei ihren sogenannten humanitären Interventionen im Kosovo getan hätte, beim Angriffskrieg gegen Jugoslawien, aus meiner Sicht für uns als Friedens- und Antikriegsbewegung nicht tragen kann, weil wir haben 1999 das kritisiert, dann ist es sicherlich aus meiner Sicht auch richtig, das heute zu kritisieren. Zweiter Punkt, den Russland anführt, das bedürfe einer Entnazifizierung. Da ist es ähnlich, auch da ist natürlich was dran. Bekannt ist vor allem das Azov-Regiment als faschistisches Regiment mit einigem Einfluss, vor allem auch in der Regierung im sogenannten Veteranenministerium. Wir haben zum Beispiel das russische Sprachengesetz von 2019, in dem allen russischsprachigen Publikationen vorgeschrieben wurde, künftig auch parallel in Ukrainisch zu publizieren, was faktisch ein Aus für fast alle russischen Zeitungen und Verlage dann bedeutet hatte. Aber auch da denke ich, dass es ein bisschen zu weit geht, davon zu sprechen, dass es ein faschistischer Staat sei. Bei den Wahlen zum Beispiel in der Ukraine haben faschistische Akteure eigentlich immer relativ niedrige Ergebnisse bekommen. Drittes Argument von russischer Seite, es bedürfe einer Entmilitarisierung der Ukraine. Auch da ist sicherlich ein Körnchen Wahrheit insofern dran, wie man hier an der Grafik sieht und an dem Balkendiagramm, dass es unmittelbar vor dem russischen Angriff auf die Ukraine kam es zu massiven Verletzungen des Waffenstillstandes. Das sind Zahlen der OSZE-Beobachtermission dort, also weder von russischer noch ukrainischer Seite. Da sieht man, dass es natürlich massiv in den Tagen vor dem russischen Angriff nach oben gegangen ist. Man sieht links oben in der Grafik auch, dass diese Waffenstillstandsverletzungen hauptsächlich auf der Seite der Volksrepubliken Donetsk und Lugansk vorgekommen sind. Es ist möglich, letztendlich wissen wir es natürlich nicht sicher, dass diese, es gab auch Truppenmassierungen ukrainischer Seite in der Region im Vorfeld, dass davon ausgegangen wurde, dass ein Angriff womöglich unmittelbar bevorsteht der ukrainischen Seite und dass man dem zuvorkommen wollte. Und insofern dann gesagt hat, die Entmilitarisierung ist jetzt eine Art Präventivkrieg, wie die USA das seinerzeit im Irak 2003 für sich reklamiert hatten. Auch da ist es aber so, ein eindeutiger und klarer Angriff der Ukraine auf die Volksrepubliken ist meines Erachtens in der Form nicht erfolgt. Und wir haben auch hier als Friedens- und Antikriegsbewegung 2003 den Angriffskrieg der USA im Irak kritisiert und müssen das meines Erachtens dann in dem Fall auch bei Russland tun. Und der letzte Punkt, auf den sich Russland bezieht, ist die angestrebte NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Auch da ist es richtig, dass die Ukraine tatsächlich immer näher an die NATO herangeführt worden ist in den letzten Jahren. Wer die Grafik nicht sieht, das müsste man, glaube ich, dann hochziehen, wenn ihr es noch nicht habt. Das ist so ein Pfeil rechts oben, müsste der zu finden sein bei euch. Es gab 2020 den NATO-Beitritt zum NATO Enhanced Opportunities Program. Das ist die Möglichkeit darüber, sich bei NATO, wenn man dann einklinken zu können und an NATO-Projekten mitzuarbeiten. Aber auch da muss ich sagen, dass ein unmittelbarer NATO-Beitritt aus meiner Sicht zum damaligen Zeitpunkt nicht zur Debatte stand und aus meiner Sicht auch, selbst wenn es so wäre, eigentlich keinen Angriffskrieg rechtfertigt. Summa summarum, in dem Bereich finde ich nicht, wenn es überhaupt Argumente für einen Krieg gibt, dass Russland hier für sich reklamieren könnte, dass dieser Krieg in irgendeiner Weise eine Begründung finden kann. Das heißt aber in keiner Weise, dass ich die Reaktion von EU und NATO dann auf den russischen Angriffskrieg nicht für hochproblematisch halte. Zu einer Reaktion erstmal von der EU. Wir haben auch bei uns in der Informationsstelle Militarisierung die Frage der Sanktionen durchaus kontrovers mit ein bisschen unterschiedlichen Positionen diskutiert, deswegen meine Position. Ich denke, dass ein Angriffskrieg in der Form, wie es von Russland getan wurde, durchaus Folgen haben kann und hätte eigentlich wenig Probleme, mich mit Sanktionen anzufreunden oder abzufinden, die jetzt irgendwelche russischen Oligarchen treffen oder sonst irgendwas. Ich habe aber sehr, sehr große Probleme mit den Sanktionen, wie sie jetzt auf den Weg gebracht wurden. Erstens mal, weil diese Sanktionen auch gezielt oder bewusst in Kauf nehmen, dass auch die Zivilbevölkerung in Russland massiv Schaden nimmt. Vor allem aber, weil sie mit einer auch Begleitmusik und eigentlich auch mit einer Zielintention daherkommen. Wenn Kommissionspräsidentin von der Leyen sagt, wir werden mit den Sanktionen Russland in den Ruin treiben, dann sind diese Sanktionen praktisch dann Teil eigentlich eines größeren Konfliktgeschehens, was weit über die Ukraine rausgeht und im Prinzip eigentlich auf eine maximale Schädigung und Schwächung Russlands und damit eigentlich auch fast in den Bereich von Kriegshandlungen mit reingeht, die ich tatsächlich hier für falsch halte. Sind aber natürlich die Waffenlieferungen, da sind wir leider heute natürlich top aktuell. Deutschland hat ja jetzt insgesamt erstmal 2 Milliarden davon ein guter Teil für die Ukraine, für die sogenannte Ertüchtigung, also für Waffenlieferungen, nochmal bereitgestellt. Und heute kam die Meldung, dass diese seit einiger Zeit schwelende Debatte, ob Deutschland auch schwere Waffen liefert, mehr oder minder eigentlich beendet wurde, nämlich dass jetzt 50 Flugabwehrpanzer Gepard wohl beschlossen sind. Und Rheinmetall steht gerade auch in den Startlöchern, 88 Leopard 1 Panzer liefern zu wollen. Das dürfte wahrscheinlich auch bald kommen. Die Europäische Union hat schon ausgelobt 1,5 Milliarden Euro über ein Instrument, das sich etwas irreführend Europäische Friedensfazilität nennt. Und der europäische Chefdiplomat hat auch schon angekündigt, dieser in einem Tweet kürzlich, dieser Krieg wird auf dem Schlachtfeld gewonnen werden. Wir stellen jetzt weiteres Geld für Waffenlieferung etc. bereit. So viel zur europäischen Diplomatie. Zu diesen Waffenlieferungen muss man sagen, das ist das Ende des zentralen Elements der deutschen und europäischen Rüstungsexportrichtlinien, nämlich dass keine Waffen in Krisen- und Kriegsgebiete geliefert werden. Ich halte sie aber auch für die Ukraine selbst für falsch. Auch wenn die NATO zwar sagt, sie wolle nicht eingreifen, wird sie faktisch mit diesen Waffenlieferungen derzeit zur Kriegspartei. Lavrov hat es gestern oder heute im Prinzip auch genauso gesagt. Und das hat natürlich ein immenses Eskalationspotenzial weit über die Ukraine raus. Zweiter Fakt ist, Russland wird, nachdem wie man es gerade sieht und wie alles sich darstellt, keinen schnellen Sieg davontragen. Das heißt aber auch natürlich, dass die der Einsatz der Waffen natürlich immer ja, schwerer und größer und auch blutiger wird. Und diese Waffenlieferungen werden damit recht automatisch den Blutzoll nach oben treiben und Verhandlungslösungen, glaube ich, massiv erschweren. Jetzt ist es nicht so, dass ich glaube, dass irgendwer hier im Westen das Recht hat, ukrainischen Menschen vorzuschreiben, wie sie sich zu wehren haben. Aber ich bin schon auch ein bisschen schockiert, wie in Teilen der Linken zum Beispiel Waffenlieferungen als alternativlos dargestellt werden, wenn es eigentlich eine lange Diskussion, Debatte und Tradition zum Beispiel über Formen von zivilen Widerstand gegen Besatzungen gibt, die eigentlich durchaus klar machen, dass es Alternativen gegen so eine Aggression auch gibt, die durchaus auch erfolgsversprechend sein könnten. Aber das geht natürlich gerade im Augenblick in der ganzen Debatte zum Teil unter. Man kann womöglich in der Frage von Sanktionen oder auch Waffenlieferungen unterschiedlicher Meinung sein wie ich. Ich glaube, einigen kann man sich in jedem Fall auf die Aussage, dass alles gleichzeitig getan werden sollte, um in eine irgendwie geartete, möglichst schnelle Form von Verhandlungslösung und Beilegung, Waffenstillstand und wie auch immer zu erreichen. Und das ist tatsächlich mein absolutes Hauptproblem an dem Agieren derzeit. Während die EU unglaublich schnell und die Einzelstaaten dabei waren, Waffen zu liefern etc. pp., ist kein einziger EU-Sonderbeauftragter bislang benannt worden. Es gibt niemanden, der für die Europäische Union spricht. Es gibt keinerlei Vorschlag oder auch nur wirkliche Initiative, die versucht auch nur, Vorschläge zu entwickeln, wie man aus diesem Krieg rauskommt. Im Gegenteil, als Mitte April der österreichische Staatschef Karl Nehammer auf mehr oder minder eigene Rechnung nach Russland gefahren ist und versucht hat, Verhandlungen aufzunehmen, gibt es jetzt inzwischen Berichte, dass im EU-Rat wohl es absolut irgendwie kritische bis erboste und erzürnte Reaktionen gab, dass man da stinksauer war, dass überhaupt der Versuch unternommen worden sei, hier auch die Diplomatie wieder in irgendeiner Weise nach vorne zu bringen. Und die ganze Debatte um schwere Waffen muss man eben gerade auch vor dem Hintergrund sehen, dass das, was die Ukraine bislang an Waffen hatte, recht gut in Anführungszeichen geeignet war, den russischen Vormarsch aufzuhalten, aber ungeeignet war, von Russland erobertes Gebiet wieder zurückzuerobern. Und vor dem Hintergrund muss man natürlich sagen, ist diese jetzige Lieferung von schweren Waffen eigentlich im Prinzip auch das Signal, dass die Ukraine eine Gegenoffensive gehen soll. Und das ist, glaube ich, tatsächlich das, was mich am meisten gerade besorgt. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, was dann Michael Roth, das ist der SPD-Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, zu der Initiative von Karl Nehammer, der versuchte, die diplomatische Lösung in irgendeiner Weise auf den Weg zu bringen, gesagt hat. Der sagt nämlich, dass er von Friedensverhandlungen überhaupt nichts halten würde, wie sie der österreichische Bundeskanzler versucht hätte. Ein Waffenstillstand werde erst möglich sein und damit auch diplomatische Verhandlungen etc., wenn es zu einem vollständigen Rückzug der russischen Truppen kommen würde. Und das ist tatsächlich gleichbedeutend, wenn man so eine Aussage trifft, dass man bis auf Weiteres keine Verhandlungslösung kategorisch ablehnt, weil wenn sich die russischen Truppen zurückgezogen haben, brauchst du erstmal eigentlich zumindest unmittelbar und dringendst diese Verhandlungslösung nicht mehr. Und wenn Roth dann weiter argumentiert, dass es jetzt eben nicht mehr um die Verteidigung der Ukraine gehe, sondern um die Rückeroberung und die Befreiung der von Russland eingenommenen Gebiete und dass Deutschland die Pflicht habe, Ukraine beizustehen mit allem, was wir haben und was wir militärisch zur Verfügung hätten, außer direkten Truppen, dann ist es relativ klar, dass damit natürlich sehnten Auges eigentlich ein relativ lang anhaltender Stellvertreterkrieg sehnten Auges in Kauf genommen wird. Einer der wenigen mahnenden Stimmen aus den etablierteren Kreisen ist da derzeit Erich Wardt. Das war der langjährige Chefberater von Angela Merkel, der militärische im Kanzleramt. Der hatte angesichts der derzeitigen Debatte um schwere Waffen Folgendes gesagt. Wir machen im Moment sehr viel Kriegsrhetorik aus guter gesinnungsethischer Absicht, aber der Weg in die Hölle ist bekanntlich mit guten Vorsätzen gepflastert. Wir müssen den laufenden Krieg zwischen Russland und der Ukraine vom Ende her denken. Wenn wir den Dritten Weltkrieg nicht wollen, müssen wir früher oder später aus dieser militärischen Eskalationslogik raus und Verhandlungen aufnehmen. Das führt mich zu meiner zentralen Sorge und einer Erkenntnis, die sich bei mir jetzt in den letzten 2-3 Wochen immer stärker verdichtet hat, nämlich, dass die maßgebenden Akteure, vor allem in den USA, aber teils eben auch, wenn man sich die Aussagen von Roth oder so anschaut, in Deutschland und Europa, dass die an einer Verhandlungslösung überhaupt kein Interesse im Augenblick haben, sondern an einem durchaus länger andauernden Krieg zur maximalen Schwächung Russlands. Es wurde relativ klar, als am 5. April in der Washington Post ein Artikel veröffentlicht wurde, der aufbauend auf dem, dass es Anfang April Meldungen gab, dass sich die ukrainische und die russische Seite in Verhandlungen, von denen wir nicht wissen, was da auf dem Tisch lag tatsächlich, immer weiter annähern würden, schrieb dann zu dem Zeitpunkt die Washington Post, dass es zu dem Problem führen würde, dass eigentlich viele relevante NATO-Staaten eigentlich gar kein Interesse hätten im Augenblick, zu einer Verhandlungslösung zu kommen, sondern es bevorzugen würden, wenn die Ukraine weiterkämpfen würde. Und aufbauend auf diesem Artikel hat zum Beispiel einer der renommiertesten US-Politikwissenschaftler John Mearsheimer, ganz bestimmt kein Linker oder Friedensbewegter, dann zum Protokoll gegeben, dass seiner Ansicht nach es jetzt darauf rausläuft, dass die US-Regierung beschlossen habe, dass man Russland in der Ukraine besiegen wolle, den Krieg bis zum letzten Ukrainer zu führen und dass die Vereinigten Staaten es den Ukrainern nicht erlauben würden, einen Deal abzuschließen, der von den USA nicht für akzeptabel gehalten würde. Und das ist natürlich dann ein Rezept tatsächlich, das uns in einen relativ langen und ausführlichen und jahrelangen Stellvertreterkrieg im schlimmsten Fall hineinführen kann, wenn es wirklich keinerlei Bereitschaft geben sollte, hier zu einer Verhandlungslösung zu kommen. Eine Verhandlungslösung braucht, glaube ich, eine Verhandlungslösung, die auch über die Situation in der Ukraine selber rausgeht und auch von der NATO es erwartet, dass bestimmte Zugeständnisse gemacht werden. Wenn man sich die russischen Forderungen, die am 17. Dezember überreicht worden sind, um zu einer Beilegung der Krise zu kommen, genauer anschaut, dann sieht man nämlich drei Aspekte, die von Russland moniert wurden. Das eine war eben, die fortgesetzten NATO-Erweiterungen müssten aufhören, insbesondere die Ukraine. Das zweite aber war dann die geplante Stationierung von Angriffswaffen an den Grenzen von Russlands müsste eingestellt werden. Und es müsste eine Rückführung der militärischen Fähigkeiten der NATO auf den Stand von 1997 stattfinden. Auch dazu ganz kurz ein paar Sätze. Rückführung auf den Stand von 1997 deswegen, weil 1997 die NATO-Russland-Akte verabschiedet wurde. Das war das einzige halbwegs wesentliche Zugeständnis der NATO im Austausch für die erste NATO-Osterweiterung, die 97 beschlossen und 99 umgesetzt worden ist. Und diese NATO-Russland-Akte besagt eben, dass keine substanziellen Kampftruppen dauerhaft in Osteuropa stationiert würden. Diese NATO-Russland-Akte war im Prinzip im Juli 2016 beim NATO-Gipfel in Warschau schon Geschichte, als beschlossen wurde, 4 NATO-Bataillone, nur 1.000 bis 1.500 Soldatinnen und Soldaten, in den drei baltischen Staaten und Russland zu stationieren. Und was man jetzt gemacht hat, ist, man hat hier nochmal massiv draufgesattelt. Zuerst hat Deutschland angekündigt, sein NATO-Bataillon in Litauen deutlich zu verstärken, um 350 Soldatinnen und Soldaten, dann zog Großbritannien nach, um 900 Soldatinnen und Soldaten. Dann gab es den Beschluss, 4 neue NATO-Bataillone in Frankreich, in der Slowakei, in Bulgarien und in Ungarn aufzubauen. In Rumänien unter französischer Führung, entschuldigt. Was gerade im Augenblick geschieht. Und der entscheidende Punkt dürfte dann kommen im Juni diesen Jahres beim NATO-Gipfel in Brüssel, wo jetzt schon offen angekündigt wird, dass aus diesen Bataillonen dann Brigaden gemacht werden sollen. Also im Augenblick ein Bataillon, wie gesagt, 1.000 bis 1.500 Soldatinnen und Soldaten, eine Brigade dann 5.000 und Baerbock zum Beispiel hat vor wenigen Tagen angekündigt, dass Deutschland sich dann an so einer Aufstockung auf Brigadenstärke beteiligen würde. Das heißt dann natürlich eine sehr, sehr massive militärische Massierung an den Grenzen. Und so eine militärische Massierung hat natürlich immer auch ein Stück weit birgt die Gefahr, dass es zu Zusammenstößen etc. dann kommen kann. Insbesondere, wenn man die Nordflanke dann noch mitdenkt, mit Finnland etc., wo sicherlich auch noch perspektivisch was passieren könnte. Das ist also der eine Bereich, den Russland nochmal angemahnt hatte. Und der zweite Bereich, den mache ich jetzt relativ kurz, ist die Frage der Stationierung von Angriffswaffen, Kurz- und Mittelstreckenraketen an Russlands Grenzen. Das wäre bis 2019 noch verboten gewesen. Bis dahin gab es noch den Intermediate Range Nuclear Forces Treaty, den INF-Vertrag. Ein Vertrag, der die Stationierung von landgestützten Kurz- und Mittelstreckenraketen mit einer Reichweite von 5.500 Kilometer verbietet. Die USA haben unter Vorwurf, Russland würde den Vertrag eh schon verletzen, es würde jetzt zu weit führen, die einzelnen Argumente pro und contra durchzugehen, aufgekündigt und unmittelbar mit Plänen, die sicherlich vorher schon ausgearbeitet waren, dann mit der Entwicklung von solchen Kurz- und Mittelstreckenraketensystemen wieder begonnen. Wichtiger Schritt war dann am 8. September 2021 wurde in Wiesbaden eine sogenannte Multi-Domain Task Force aktiviert. Das ist eine Einheit, der unter anderem drei Kurz- und Mittelstreckenraketen zugegliedert sind. Das sieht man in der rechten, im rechten Organigramm. Also HIMARS, ein System von Kurzstreckenraketen, das 2025 zulaufen soll. MRC, ein Reichweitensystem bis 1500 Kilometer, was 2023 zulaufen soll. Und am problematischsten aus russischer Sicht LRHV, also eine Langstrecken-Hyperschallwaffe mit einer Reichweite von 2700 Kilometern, also in der Lage, Moskau von einem Enthauptungsschlag mit Überschall zu erreichen innerhalb von wenigen Minuten. Und auch diese Waffe soll 2023 zulaufen. Und wenn man sich die russischen Äußerungen seit Monaten angeschaut hat, wurde das oder wird das als eine Bedrohung allergrößter Ordnung wahrgenommen und spielt sicherlich im Gesamtkomplex der russischen Motive für diesen Angriffskrieg durchaus eine wichtige Rolle. Am 8. November 2021 wurde dann noch das 56. Artilleriekommando in dem Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel aktiviert. Das ist das Logo, was ihr da links unten seht. Das ist ein Schritt tatsächlich auch mit einiger Symbolwirkung. Dieses 56. Artilleriekommando war seinerzeit für das Kommando der Pershing-2-Raketen der Nachrüstung zuständig, wurde dann mit dem vermeintlichen Ende des Kalten Kriegs außer Dienst gestellt und wurde jetzt eben wieder reaktiviert, um künftig dann diese Kurz- und Mittelstreckenraketen dieser Multi-Domain Task Force zu aktivieren. Ich glaube also, wenn man über eine Verhandlungslösung, wie auch immer geartet, versucht nachzudenken, dann muss es mehrere Elemente haben. Das fängt bei einer Neutralität der Ukraine an. Ich glaube, von russischer Seite aus muss über einen Minsk III nachgedacht werden. Also den Verbleib aus meiner Sicht von der Volksrepubliken Donetsk und Lugansk in der Ukraine. Dann aber eine klare Garantie, dass bestimmte Dinge wie Autonomiestatus auch durchgesetzt werden. Und es braucht von der NATO-Seite aber in jedem Fall eine klare Zusage, das russische Angebot oder die Forderung für ein Moratorium für die Stationierung solcher Angriffswaffen einzugehen. Das ist, glaube ich, von zentraler Bedeutung. Wenn man sich das auf jeden Fall abschließend zu diesem Teil anschaut, dann denke ich, dass man relativ klar sagen kann, dass diese Äußerung derzeit, die man überall hört, dass in irgendeiner Weise Appeasement oder eine zu nachsichtige Politik gegenüber Russland zu diesem Krieg geführt hätte, dass diese Position, glaube ich, nicht haltbar ist, sondern die NATO-Expansionspolitik sicher auch einen maßgeblichen Beitrag zu dieser Katastrophe jetzt mitgeführt hat. Und dass eben nur das Eingeständnis, dass dem so ist, im Prinzip auch den Weg freimacht zu sagen, wir müssen womöglich einige dieser Politiken revidieren. Und dass das ein Teil einer Verhandlungslösung ist und ohne dass auch kaum eine Verhandlungslösung absehbar sein wird. Ich habe jetzt schon relativ lang gesprochen, deswegen versuche ich den letzten Teil, nämlich die Zeitenwende, einigermaßen knapp zu halten. Also die Auswirkungen, die unmittelbar uns jetzt in Deutschland nochmal betreffen. Kanzler Scholz hat ja am 27. Februar eine recht weitgehende Rede, Regierungserklärung im Bundestag gehalten, wo er von dieser Zeitenwende sprach. Da hat er eine ganze Menge von Dingen, also nicht nur die Finanzen, obwohl die die weitreichendsten sind, per Kanzlererklärung eigentlich vom Tisch geräumt. Eine Sache war die Tornado-Nachfolge und damit die Beibehaltung der nuklearen Teilhabe. Dann die Bewaffnung der Heron-TP-Drohnen, die durchaus zu dem Zeitpunkt in der SPD noch ziemlich umstritten war. Ziemlich unterging, dass er auch eine Debatte um einen möglichen Aufwuchs der Bundeswehr von 180.000 Soldatinnen und Soldaten auf 198.500 erklärt hatte, dass das jetzt kommen wird. Dazu muss man wissen, dass die Bundeswehr gerade eigentlich sozusagen ihren Truppenbestand mit äußersten Mühen pari halten kann und dass eine Erhöhung um so eine massive Zahl dann mit einer massiven Werbe-, Rekrutierungskampagne etc. einhergehen dürfte, unter anderem auch mit neuen Debatten um Dienstpflicht und derlei Dinge. Aber der wichtigste Punkt ist auf jeden Fall in der Rede dann die Ankündigung im finanziellen Bereich. Dazu, glaube ich, muss man sagen, dass wir als Friedensbewegung dieser Aussage, dass die Bundeswehr seit Jahren kaputt gespart worden sei und die ja den Nährboden für das, was wir jetzt im finanziellen Bereich erleben, dass wir dieser Aussage ziemlich entschieden entgegentreten müssen. Der Bundeswehrhaushalt ist vom Jahr 2000 mit 24 Milliarden rund bis zum Jahr 2022 auf 50,33 Milliarden auch inflationsbereinigt. Massiv angestiegen, etwa 35-40%. Das heißt, diese Aussage ist absolut nicht haltbar. Trotzdem hat Scholz in seiner Rede zwei extrem weitreichende Ankündigungen gemacht. Erste Ankündigung, der Bundeswehrhaushalt werde in den kommenden Jahren mindestens 2% des Bruttoinlandsprodukts betragen. Jetzt habe ich dann die IWF-Schätzungen halt zugrunde gelegt für die nächsten Jahre. Man kann sagen, es ist eine Runde sozusagen von den 50,3 Milliarden, die dieses Jahr vorgesehen sind, würde 2% des Bruttoinlandsprodukts wären etwa 74,1 Milliarden, also rund 25 Milliarden nochmal obendrauf, zu den ohnehin schon drastischen Steigerungen, die wir in den letzten Jahren hatten. Gleichzeitig sieht die längerfristige Planung eigentlich jetzt vor, dass der offizielle Haushalt trotz der Scholz'schen Aussage bei 50 Milliarden etwas stagniert. Und den Unterschied sozusagen zwischen dem offiziellen Haushalt von 50 Milliarden und diesen 75 Milliarden, die 2% ausmachen, die Scholz angekündigt hat, die werden jetzt über das Sondervermögen von 100 Milliarden, das der zweite wichtige Teil der Scholz'schen Rede darstellt, wird dieses ausgeglichen. Das heißt sozusagen, die Differenz von rund 25 Milliarden im Jahr stammt dann aus diesem Sondervermögen über die nächsten Jahre. Weil dieses Sondervermögen mit der schwarzen Null kollidiert, soll das im Grundgesetz verankert werden. Das soll es ermöglichen, 2022 eine Kreditaufnahme zu machen und 2023 wieder zur schwarzen Null zurückzukehren. Jetzt kommt der absolut neuralgische Punkt. Für diese Grundgesetzänderung, die mittwochs erst einmal im Bundestag beraten werden soll, ist es erforderlich, dass die CDU zustimmt. Und die CDU hat relativ klar gemacht, dass sie nur zustimmt, wenn diese 2% auch ins Grundgesetz reingeschrieben werden. Das heißt, wir hätten, wenn sich die CDU an dem Punkt durchsetzen sollte, eine grundgesetzlich verankerte Mindesthöhe, und zwar eine eklatant hohe Mindesthöhe unseres Militärhaushaltes, die wir nie wieder rauskriegen, weil die CDU natürlich, braucht eine Zweidrittelmehrheit, sollte das passieren, auch nie wieder da dagegen stimmen wird. Sollte das passieren, wäre das, glaube ich, ein Schritt von absolut erheblicher Tragweite, weil tatsächlich wir dann dauerhaft höhere Rüstungsausgaben hätten. Wenn man sich das anschaut, ist auch klar, wenn jedes Jahr etwa 25 Milliarden rausgenommen werden aus dem Sondervermögen, dann ist das 2025 etwa alle. Wenn aber die Planung immer noch vom offiziellen Haushalt 50 Milliarden wären, müsste man 2026, um die 2% zu erreichen, rund 30 Milliarden von einem Jahr aufs andere den Militärhaushalt aufstocken. Und unter Berücksichtigung der schwarzen Null, also des ausgeglichenen Haushalts, müsste das dann auf Kosten natürlich massivster Einsparungen in nahezu allen anderen Ressorts und sicherlich dann massiv auch auf Kosten der Sozialausgaben erfolgen. Das heißt, ich glaube tatsächlich, dass die Frage eben dieses Gesetzes und die Frage der 2% jetzt auch für uns als Antikriegsbewegung in den nächsten Wochen eine ganz zentrale Herausforderung sein wird. Nach gegenwärtigen Planungen soll bis 10. Juni die letzte Hürde genommen sein. Das heißt, eigentlich das Fenster auch hier dagegen vorzugehen ist relativ klein. Wir haben hier im Augenblick einen relativ breiten Versuch über diesen Appell Demokratie, Sozialstaat bewahren. Das überhaupt mal in der Bevölkerung zu thematisieren, ein bisschen einen Widerstand zu organisieren etc. Bin mit dem Wortlaut dieses Appells zum Teil überhaupt nicht zufrieden, aber es ist im Augenblick der Appell, der halt am meisten gerade im Augenblick auf diese 100 Milliarden in der Lage ist, ein bisschen noch was an Widerstand zu organisieren. Und gleichzeitig eben ist, glaube ich, unsere Aufgabe jetzt als Antikriegsbewegung massiv drauf zu drängen, dass wir erwarten, dass Deutschland, dass die Europäische Union sich für eine Verhandlungslösung einsetzen und dass Diplomatie wieder eine Rolle spielen muss in dem Krieg, was im Augenblick immer mehr eben durch eigentlich so einen ganz offenen und erklärten Versuch, da einen Stellvertreterkrieg gegen Russland zu führen, in den Hintergrund gerät. Ein Versuch, der meines Erachtens eben mit einem enormen Eskalationspotenzial behaftet ist, das wirklich ein Spiel mit dem Feuer darstellt. Soweit ist es ein Riesenbogen, der ganze Ukraine-Komplex. Ich hoffe, ich habe ihn einigermaßen zu fassen gekriegt und bin sicher, dass es ein paar Nachfragen gibt. Und danke euch erstmal für die Aufmerksamkeit.